Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Mit Carsten Beyer.
An der Münchner Hochschule für Musik und Theater gibt es ein neues Forschungszentrum. Das Ben-Haim-Zentrum beschäftigt sich mit jüdischer Musikkultur im süddeutschen Raum und mit der Verfolgung von MusikerInnen und KomponistInnen während der NS-Zeit. Eigentlich sollte das Zentrum schon im März feierlich eröffnet werden. Dann kam allerdings die Corona-Epidemie dazwischen und die Öffnungsfeier musste verschoben werden. Gearbeitet wird an dem neuen Zentrum aber trotzdem schon. Über was? Darüber habe ich mit dem Musikwissenschaftler Tobias Reichert gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ben-Haim-Zentrum. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihm zunächst einen schönen guten Tag gewünscht.
Hallo, Herr Beyer.
Der Name Ihres Zentrums geht zurück auf den Dirigenten und Komponisten Paul Ben-Haim, einst Student an der Münchner Hochschule und später einer der Gründerväter des israelischen Musiklebens. Was war das für ein Mann, Paul Ben-Haim? Also warum haben Sie ausgerechnet ihn zum Patron dieses neuen Zentrums gemacht?
Das hatte mehrere Gründe. Einerseits ist Paul Ben-Haim gebürtiger Münchner. Er wurde 1897 als Paul Frankenburger in der Stadt geboren und hatte, wie Sie schon sagten, in der Zeit um den Ersten Weltkrieg an der Musikhochschule studiert, war dann in München unter Bruno Walter Kapellmeister, Pianist und Komponist und war dann aufgrund seiner jüdischen Herkunft gezwungen, Deutschland zu verlassen, nachdem die Nationalsozialisten die Macht übernommen hatten. Er ging dann nach Palästina und wurde dort einer der einflussreichsten Komponisten der noch sehr jungen israelischen Musik und prägte die israelische Musikgeschichte maßgeblich. Es sind also mehrere Gründe, die dazu geführt haben, dass Paul Ben-Haim hier ein sehr guter Namensgeber für das Zentrum ist. Einerseits, weil er ein absolut außergewöhnlicher Musiker war, andererseits aber auch, weil seine Biografie stellvertretend für viele andere verfolgte Künstlerinnen und Künstler im Nationalsozialismus steht. Und deswegen ist er eben sehr geeignet als Namensgeber.
Nun ist ja die Münchner Hochschule für Musik und Theater sitzt in einem Gebäude mit einer dunklen Vergangenheit, nämlich im ehemaligen Führerbau der NSDAP in der Arzisstraße in München. Ist dieses Zentrum, also die Einrichtung dieses Zentrums jetzt auch so eine Art Vergangenheitsbewältigung?
Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Also natürlich hat einerseits die Musikhochschule ein sehr großes Interesse daran, die eigene Geschichte im Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Vor allem auch deswegen, weil zahlreiche spätere Musikerinnen und Musiker an der Hochschule studiert haben und sozusagen die Biografien dieser Künstlerinnen und Künstler direkt mit der Hochschule verbunden waren. Andererseits war natürlich München als sogenannte Hauptstadt der Bewegung ein Ort, an dem sich der nationalsozialistische Verfolgungsdruck von Anfang an ganz massiv bemerkbar machte. Und deswegen lohnt hier eine Auseinandersetzung. Und ein weiterer Aspekt ist, dass München nach 1945 ein ganz wichtiges Zentrum der Remigration wurde, wo eben sich wieder viele Künstlerinnen und Künstler niedergelassen haben, sodass dort das jüdische Musikleben auch in vielerlei Hinsicht von neuem beginnen konnte.
Nun beschäftigt sich Ihr Zentrum mit der jüdischen Musikkultur vor allem im süddeutschen Raum, so steht es jedenfalls im Forschungsauftrag. Warum? Also warum diese Konzentration auf Süddeutschland? Gibt es da besondere Forschungslücken?
Da gibt es besondere Forschungslücken, weil sich die Erforschung jüdischen Musiklebens im Nationalsozialismus häufig an der Hauptstadt Berlin orientiert. Das liegt natürlich daran, dass dort mit Abstand die größte jüdische Gemeinde beheimatet war. Das führte aber eben auch dazu, dass andere regionale Zusammenhänge eben bislang eher unterbelichtet geblieben sind. Und das betrifft eben nicht nur Musikerinnen und Musiker, Interpretinnen und Interpreten, sondern das betrifft zum Beispiel auch Unterhaltungsmusiker, Synagogenmusik. Das sind alles thematische Zusammenhänge, bei denen man sagen kann, gerade im süddeutschen Raum gibt es dazu noch sehr wenig Forschung.
Das Zentrum ist ja im Moment noch sehr klein, besteht im Grunde nur aus Ihnen. Aber wie soll es weitergehen? Also werden Sie dann auch lehren in Zukunft oder wird das weiter ausgebaut?
Das eine ist natürlich die Forschung. Hier ist es geplant, durch die Einwerbung von Drittmitteln beispielsweise den Personalbestand zu vergrößern und auch die thematische Bandbreite eben auszuweiten. Andererseits sollen diese Forschungsergebnisse dann direkt auch in die Lehre einfließen. Und zuletzt geht es natürlich auch darum, diese Forschungsergebnisse auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das heißt zum Beispiel durch Konzerte oder Ausstellungen, die eben diese Geschichte der jüdischen Musikschaffenden im Nationalsozialismus besser bekannt zu machen.
Ein solches Konzert wird heute Abend stattfinden. Das ist gewissermaßen das erste Mal, dass Sie an eine breitere Öffentlichkeit treten. Ich habe es gesagt, die Eröffnungsfeier musste ja leider verschoben werden. Aber heute Abend, da haben Sie ein digitales Konzert auf dem YouTube-Kanal der Hochschule. Was genau wird da passieren? Was haben Sie da vor?
Die Hochschule hat nach dem Beginn der Corona-Krise angefangen, ein Format zu entwickeln, das Concerto Espresso, bei dem eben Studierenden die Möglichkeit gegeben soll, Aufführungspraxis zu sammeln. Und innerhalb dieser Konzertreihe findet heute Abend ein Sonderkonzert statt, das den beiden Komponisten Paul Benhaim und Walter Arlen gewidmet ist. Und in diesem Konzert werden dann eben die Beiträge zum Vortrag gebracht, die eigentlich für den Eröffnungsfestakt eingeplant waren.
Wir hören mal einen Ausschnitt aus einer Komposition von Paul Benhaim. Die Sephardic Melody ist es aus den Liedern ohne Worte von 1952. Ja, das war also die Sephardic Melody von Paul Benhaim. Tobias Reichert, Paul Benhaim stand ja als junger Mann in Deutschland noch sehr unter dem Einfluss der deutschen Romantik und hat sich dann später in Israel komplett umgestellt. Wie hat er das gemacht? Was zeichnet seine Musik, seine spätere Musik aus?
Also wie das eben gehörte Beispiel sehr gut zeigt, hat Benhaim einerseits sich sehr stark beeinflussen lassen von der Musik, die er vor Ort in Palästina fand. Also in dem eben gehörten Beispiel hatte er zum Beispiel eine Melodie sephardischer Juden in der Gesangsstimme verwendet. Der Klavierpart und auch die Bezeichnung Lieder ohne Worte erinnert dagegen sehr stark an europäische Vorbilder. Also beispielsweise die Lieder ohne Worte, wie sie Felix Mendelssohn und andere komponiert hatten. Und auf diese Weise versuchte Benhaim eine Art Synthese herzustellen, einerseits aus der Musik seines Exillandes und andererseits aus der Musik seines Geburtslandes.
Also eine echte Entdeckung, mehr Musik von Paul Benhaim und auch mehr Informationen über den Komponisten gibt es heute Abend um 19 Uhr dann auf dem YouTube-Kanal der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Herr Reichert, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg heute Abend bei dem Konzert.
Dankeschön, ich danke Ihnen.